der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Bei 36 Grad Außentemperatur an Eishockey zu denken, fühlt sich immer wieder komisch an, auch wenn unser Saisonstart 2023 dank Vorbereitung und Champions Hockey League ja dankenswerterweise schon ein paar Tage früher beginnt, dass das Warten endlich ein Ende hat. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast als Vorbereitung auf die beiden Testspiele gegen Frankfurt und Bern. Und natürlich auch mit den neuesten Infos zur kommenden CHL- und DEL-Saison, die wir bis jetzt noch in Erfahrung bringen konnten oder irgendwo erspäht haben. Wir nehmen euch wie immer mit in die aktuellen Entwicklungen, allem voran das emotional äußerst wichtige Traditionsderby Mannheim-Frankfurt in der SAP-Arena. Unser erstes Heimspiel sozusagen in der kommenden Spielzeit. Wir sprechen über das Kräftemessen in Europa, der Test gegen Bern zwei Tage später und die ersten Champions Hockey League-Spiele. Wir reden über die K-Frage in der deutschen Eishockey League. Und machen zu Beginn nochmal einen kleinen Rückblick auf unser Trainingslager in Kitzbühel. Eisfrei für Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Das Abschiedsspiel am 10. November. King Ullmann, lieber Antti, wir hatten gestern eine Abstimmung, Markus King im Online-Call, dann noch jemand aus der Adler-Geschäftsstelle, da sprechen wir regelmäßig ein paar Sachen durch. Wer kommt, wer hat zugesagt, wer wird Schiedsrichter, was gibt es für ein Rahmenprogramm? Aber Antti, eine Frage traue ich mich nicht zu stellen. Und zwar, wenn ich meine Ausrüstungstasche unten gelegentlich ein- und auspacke. Ich spiele ja, wenn Saison ist, in einer Hobbymannschaft in Eppelheim mit. Ich habe eine grüne Hose in meiner Eishockeytasche, Antti. Glaubst du, das ist angebracht, beim Abschiedsspiel in einer grünen Hose aufzulaufen?
Bei all meiner Sympathie für die Augsburger Panther, nein. Definitiv nein.
Aber es ist so bequem, in diesen gespielten Sachen zu spielen. Also alles, was neu ist. Ich weiß, neue Besen kehren gut. Aber alles, was neu ist, muss eingespielt werden. Anti Schlittschuhe, Handschuhe, Hosen, du weißt es auch. Und wenn du jeden Tag auf dem Eis bist, wie die Jungs jetzt, wie die Mannschaften aktuell in der Vorbereitung, dann reden wir von 2-3 Tagen. Aber bei mir, Antti, wenn ich eine neue Hose kriege, das dauert ja Jahre, bis die eingespielt ist. Weil wenn ich da einmal mich drin bewege pro Woche und dann liegt das Ding wieder 14 Tage, das setzt ja Rost an, das kriege ich ja nie rausgeschüttelt. Deswegen ist die so bequem. Ich denke über eine Überzugshose nach, Antti.
Wollte ich dir gerade vorstellen.
Ganz genau, neue, genau. Eine ganz neue wird es bei mir nicht werden. Dann werde ich eine Überzugshose nehmen. Aber das ist mir die Tage eingefallen. Wir sprechen über Trikot-Layouts und so weiter und so fort. Und dann in der grünen Hose. Ich habe ja auch ganz, ganz viel Sympathien für meinen alten Arbeitgeber, definitiv. Und ich muss immer schmunzeln bei der Hobbymannschaft, wenn ich die auspacke. Und das hast du ja so oft nicht. Und wenn mich dann jemand fragt, Mensch, Ulle, noch aus Augsburg die Hose, dann sage ich ganz oft, nee, ist die von dem Minnesota Wild.
Meine Zeit bei dem Minnesota Wild. Ja, Überzughosen sind natürlich sehr, sehr gut. Das ist immer eine Alternative. Die es nicht kennen, da gibt es also tatsächlich für Nationalmannschaften, Auswahlmannschaften, bringen Spieler oftmals ihre Hosen vom Verein mit und damit man dann mit denselben Hosen dann oder mit derselben Farbe dann auflaufen kann, gibt es eben so Überzughosen. Also das ist das, weil auf der anderen Seite muss man sagen, zu grün passt halt nicht so wahnsinnig viel, ne? Also ja, farblich.
Sag das nicht, nee. Antti. Ich bin ein Naturbursche, ich habe braune Augen, noch kein graues Haar auf dem Kopf, alles noch braun.
Jetzt sehe ich es ja, kein graues Haar.
Nein, um Gottes Willen. Aber natürlich in Kombination mit Blau ist es schwierig. Und natürlich auch, wenn wir da in der SAP-Arena auflaufen. Ich werde mir Gedanken machen, ich werde es mal kommunizieren und gucken, ob ich da irgendwas herbekomme. Also ich werde keinen großartig überraschen, sondern werde da einheitlich aussehen. Bei dem Wort überraschen, Antti, leiten wir mal um auf Überraschung. Gestern gab es eine Auszeichnung. Die Mannschaft, die Überraschung des Jahres.
Ja, Sportbild Awards ist also tatsächlich auch eine hochkarätige Veranstaltung im deutschen Sport. Auf alle Fälle, also da war ein Lewandowski da zum Beispiel, Thomas Müller, Schweinsteiger, also viele hochkarätige Fußballer, andere Sportler eben auch und die Eishockey-Nationalmannschaft und die hat tatsächlich den Award bekommen, Überraschung des Jahres und nach wie vor, wir haben öfter mal darüber gesprochen, auch in diesem Podcast, Ulle, über die Überraschung des Jahres nach wie vor, es ist immer noch ein bisschen unwirklich, dass die deutsche Nationalmannschaft tatsächlich Silber geholt hat bei der Weltmeisterschaft, wobei man sich so langsam dran gewöhnt hat. Man hat ja ein paar Spieler auch schon wieder gesehen, die die Silbermedaille gewonnen haben. Und so langsam hört sich dieses Vize-Weltmeister richtig gut an.
Ich finde auch, dass uns das richtig, richtig gut steht. Und du weißt ja immer, wir haben gewonnen, die haben verloren. Und in dem Sinne sind wir alle die Überraschung des Jahres. Was ich so super finde, Überraschung des Jahres klingt sehr, sehr gut. Aber als Überraschungsgewinner würde ich eher den Letten zuschieben, weil die ja auch wirklich zum ersten Mal was gewonnen haben. Aber wir haben ja auch schon oft betont, zum zweiten Mal innerhalb von 5 Jahren. Das ist die zweite Silbermedaille innerhalb von 5 Jahren. Da war noch ein Halbfinale zwischendrin. Also das ist schon... Was würdest du sagen, Andi? Beim ersten Mal ist es eine Überraschung, beim zweiten Mal schleicht sich da ein bisschen Konstanz ein oder Erwartungshaltung oder wie gehen wir jetzt damit um in der Zukunft?
Es waren ja zwei verschiedene Wettbewerbe. Das eine war ja nur Olympia.
Nur?
Nee, Quatsch. Also es war ja natürlich zwei verschiedene Wettbewerbe, Olympia ohne die NHL-Stars, muss man sagen. Und jetzt Weltmeisterschaft mit NHL-Spielern, mit ein paar NHL-Stars auch, muss man sagen. Also die kann man gar nicht so richtig miteinander vergleichen, die beiden Wettbewerbe. Fakt ist, dass es Deutschland sehr, sehr gut steht und auch irgendwo ein Spiegel dessen ist, was man geleistet hat in den Jahren. Und das Interessante ist, dass es nach wie vor so ist, dass im Schnitt die deutschen Nachwuchsspieler den Top-Nationen ein bisschen hinterherhinken und im U18 und U20-Bereich nicht in der Weltspitze sind, aber im Herrenbereich zumindest zu den Top 6, 7, 8 Mannschaften gehören. Deutschland ist jetzt immer wieder im Viertelfinale gewesen, also unter den Top 8 in den Wettbewerben. Also von daher muss man sagen, da hat sich schon ein bisschen auch das Niveau gesteigert im Gesamten. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Allerdings muss man im Unterbau noch ein bisschen mehr tun. Und da muss ich sagen, da haben wir es auch schon öfter hier gehabt. Ich bleib dabei, diese U23-Regel, das ist nicht optimal gelöst. Es ist zumindest ein Zeichen, dass man in die richtige Richtung gehen möchte. Aber optimal ist es nicht gelöst. Da müsste man sich noch andere Sachen einfallen lassen, weil du hast halt viele Spieler, die relativ wenig Eiszeit bekommen und die dann gut spielen, behaupte ich einfach, dass die auch ihre Eiszeit bekommen würden, wenn du die U23-Regel hättest, dass mindestens einer spielen muss mindestens zwei, aber drei erscheint mir ein bisschen viel, aber das ist eine andere Diskussion. Ich muss sagen, ich finde es richtig toll, dass die deutsche Nationalmannschaft geehrt worden ist und das auch bei der Sportbild, die halt sehr, sehr fußballlastig ist, muss man sagen, wie viele Sportsendungen auch. Ich habe letztens gerade wieder aktuelle Sportstudio geschaut. Da findet ein bisschen wenig Eishockey statt, könnte auch am Sommer liegen, weil momentan kein Ligabetrieb ist, aber ganz im Allgemeinen, also Sportschau und aktuelles Sportstudio ist halt sehr, sehr fußballlastig, deswegen tut es richtig gut, wenn dann auch mal eine Eishockeymannschaft und in dem Fall die Nationalmannschaft dann auch geehrt wird für eine tolle Leistung.
Das sehe ich genauso. Wenn man sich die Sportbild kauft, Eishockey findet da ganz, ganz weit hinten statt, auf den letzten Seiten. Gut, aber wir sprechen vom Fußballland Deutschland. Obwohl, ich glaube, die Fußballnationalmannschaften, zuletzt auch die Damen, haben sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Deswegen kommt doch dann so ein richtig, richtig guter Erfolg der deutschen Herren-Nationalmannschaft. Tut da wirklich gut. Aber du hast es angesprochen, die deutschen U-Nationalmannschaften, die hinken wirklich hinterher, spielen teilweise zweitklassig. Wir haben keine gute Junioren. Seniorenliga. Viele junge Burschen wollen sehr, sehr früh ins Seniorengeschäft beziehungsweise ins Ausland. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, Anti, die würde jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Lass uns noch mal gucken, wie es im Vorbereitungsprogramm jetzt für die Adler Mannheim weitergeht. Kurzer Rückblick auf das Spiel gegen Salzburg. Es gab ja eine Auftaktniederlage gegen Iserlohn im allerersten Spiel. Man hat sich sehr, sehr gut revanchiert beziehungsweise eine sehr gute Reaktion gezeigt. Dann im Spiel gegen Salzburg hat es doch sehr dominant und deutlich gewonnen. Wenn ich richtig liege, Andi, hat man schon am ersten Drittel 3-0 geführt?
Ja, ganz genau. Also das war eine gute Leistung, auch gegen ein Team, wo ich sage, da musst du auch ein kleines bisschen, weil Gott sei Dank nimmt man ja die Champions League inzwischen richtig ernst und möchte da auch weit kommen, möchte ich auch präsentieren, europäisch. Also von daher ist es nämlich ein CHL-Gegner auch, Salzburg, gegen den spielst du halt dann auch in der Champions League. Und da du sagst es immer, die Visitenkarte abgeben. Man hat also eine Visitenkarte abgegeben gegen Salzburg. Die kommen dann nach Mannheim demnächst. Und dann hast du schon mal gezeigt, also wenn ihr gegen uns irgendwas ausrichten wollt, wenn ihr gegen uns überhaupt gut spielen wollt, dann müsst ihr eine ganz schöne Schippe drauflegen. Das ist schon mal das eine. Und dann muss man sagen, die Adler haben an ihren Formationen ein bisschen gefeilt, haben ja natürlich auch ein paar überzählige Spieler dann draußen gehabt im ersten Spiel, im zweiten Spiel ein bisschen umgestellt. Dann hat er auch Tiefensee gespielt, im ersten Spiel Brückmann, wobei die Torhüterposition in diesen Spielen jetzt gar kein Faktor war. Beide haben sehr solide gespielt, beide Torhüter. Also da kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, dass das ein Faktor war. Aber ansonsten muss man sagen, du hast auf den Positionen, auf den verschiedenen Positionen. Leubel war im ersten Spiel zum Beispiel auf der Außenposition, hat im zweiten Spiel dann mit Bennett und Kühnhackl zusammen auf der Centerposition gespielt. Schwartz war draußen als Vorsichtsmaßnahme. Du hast einen Eisenmenger gehabt, der in die dritte Reihe reingekommen ist, mit Wolf und Thiel zusammengespielt hat. Du hast gesehen, also diese verschiedenen Varianten, die es auch gab, die funktionieren ganz okay. Also das heißt, du kannst als Adlermannschaft ganz offensichtlich relativ variabel sein, was eben diese Sturmformationen angeht. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn du also auch verschiedene Optionen hast. Wir hatten es im letzten Podcast darüber, dass wenn mal eine Formation, eine Reihe nicht ganz so funktioniert, kannst du auf eine andere Konstellation zurückgreifen, kannst auch ein bisschen auf den Gegner einstellen teilweise, wenn du ein bisschen deine erste Reihe ein bisschen defensiver haben möchtest, machst einen defensiveren Spieler auf die Rechtsaußenposition meinetwegen und so weiter. Du kannst da einiges machen und da gibt es Hinweise, dass es bei der Adlermannschaft tatsächlich so ist, dass sie variabel auftreten kann.
Ja, das ist, für mich ist es immer ganz entscheidend. Ich hatte es das letzte Mal auch betont, dass eine gute Reaktion folgt. Das war ein guter Abschluss für das Trainingslager in Kitzbühel. Die Mannschaft ist mittlerweile zurück in Mannheim. Und jetzt bereitet man sich zu Hause in der heimischen Kabine, im heimischen Kraftraum, auf heimischer Eisfläche. Und für mich immer ganz, ganz entscheidend war, im eigenen Bett zu regenerieren, in so einer doch intensiven Vorbereitung, weil du ja viele Krafteinheiten hast, du hast längere Eiseinheiten, da wird mal Kondition gebolzt, da wird aber auch taktisch gearbeitet und jetzt stehen zwei tolle, würde ich sagen, Vorbereitungsspiele an oder Testspiele in der SAP Arena, bevor es dann auch in der SAP Arena losgeht mit den Champions Hockey League Spielen und das ist was, was ich finde organisatorisch sehr, sehr gut gelungen ist. Du warst unterwegs, du hast gespielt, du hast gearbeitet, aber jetzt bist du zu Hause und jetzt hast du den Fokus hier mit zwei Heimspielen, um dann auch zu Hause in die CHL zu starten. Natürlich ein ganz besonderer Leckerbissen, das Heimspiel gegen Frankfurt am Freitag. Wie wertest du so ein Spiel, das ja auch unter der Saison einen ganz, ganz großen Derby und emotionalen Charakter hat, den kann man ja nicht aufbauen in so einem Vorbereitungsspiel. Die Halle wird nicht voll sein. Natürlich ist es immer was Besonderes, gegen Frankfurt zu spielen, aber es ist ja doch nicht dieses Spiel, wo es um Punkte geht, wo es so viel Emotionen mit drin sind. Also wie siehst du das, dass du, reden wir jetzt mal nicht von der kurzen Anfahrt, von der von dem organisatorischen Meisterwerk gegeneinander zu spielen, sondern wie schätzt du das Ganze emotional ein, aber auch wie schätzt du die Frankfurter Mannschaft ein? Wird das ein richtig, richtig guter Test werden?
Ich glaube schon, weil du das schwer simulieren kannst, so eine Emotion, die da entsteht. Also auf den Rängen, die kommen. Und ich glaube, es werden einige tausend sein, trotz alledem. Klar, du hast gesagt, voll wird die Halle nicht sein, aber zumindest mal kuschelig wird es sein, auch von den Außentemperaturen her. Also du wirst da trotz alledem Fans haben, die auf gar keinen Fall akzeptieren werden, dass die Adler dort nicht alles geben gegen den Erzrivalen Frankfurt. Das heißt, die Mannschaft wird auch von Leuten in der Kabine dann auch aufgeheizt werden, wie zum Beispiel ein David Wolf, der wird auch sagen, Männer, alle, die ihr neu da seid, das ist unser Erzrivale, gegen den werden wir mindestens viermal in der Saison spielen und wir wollen, jetzt kommt's wieder, eine Duftmarke beziehungsweise eben eine Visitenkarte abgeben und vor allem, wir wollen das für unsere Fans machen, weil für unsere Fans ist es ein unfassbar wichtiges Spiel. Sie wollen nicht von den Frankfurter Fans verhöhnt werden, auch wenn es ein Vorbereitungsspiel, extra sage ich nicht Freundschaftsspiel, sondern ein Vorbereitungsspiel, Trainingsspiel ist. Deswegen sage ich, dass es schon auch bisschen mehr wird als ein Trainingsspiel oder ein Vorbereitungsspiel. Es wird schon emotional aufgeladen sein und die Jungs werden, gerade die Nordamerikaner, die in ihren Ligen in Nordamerika es gar nicht so gewöhnt sind, dass es eine gute Stimmung in Ligaspielen gibt, also gute Stimmung im Sinne von das, was wir in Europa sehen, die werden sich dann schon umschauen, dass in einem Vorbereitungsspiel tatsächlich Fangesänge da sind und der Erzrivale dann da ist und Emotionen entstehen. Also Druck wird nicht da sein, es wird allen Beteiligten Spaß machen, aber die Ernsthaftigkeit, dieses Spiel zu gewinnen, wird schon trotzdem verlangt werden von der Mannschaft. Und das werden die alteingesessenen Spieler den Neuen schon sagen.
Und was ich auch ganz, ganz wichtig sehe, ist, es ist ja der erste Auftritt zu Hause. In der eigenen Arena und vor den eigenen Fans. Und das ist was, da möchtest du natürlich sehr, sehr gut aus den Startlöchern kommen. Du hast gleich zwei Spiele an dem Wochenende zu Hause und da mache ich keinen Hehl draus. Also das war auch nach Jahren, war das immer was Besonderes, zu Hause aufzulaufen. Das macht unglaublich Spaß. Du kommst in die Kabine an einem Spieltag, in der du auch jeden Tag trainierst und arbeitest. Und zu Hause möchtest du ja auch eine gewisse Dominanz entwickeln. Du möchtest zu Hause den Großteil deiner Punkte holen. Und im Ligabetrieb und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dein erster Auftritt zu Hause, da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Und dann gibt's nochmal einen internationalen Vergleich am Sonntag, Andi. Nochmal ein Testspiel, wo ich sage, das ist schon, das könnte spielerisch was ganz Besonderes werden.
Das wird eine andere Nummer werden. Ich glaube auch, dass es am Freitag gegen Frankfurt so ein kleines bisschen mehr Kampf gibt auch. So Sommerhockey, beim Sommerhockey spricht man davon, dass noch nicht alle Rädchen ineinander greifen, dass die Abstimmung noch nicht so da ist und dass ein bisschen Geschwindigkeit auch fehlen wird. Das wird so ein Sommerhockeyspiel mit sehr viel Intensität werden für ein Vorbereitungsspiel. Das auf alle Fälle. Und am Sonntag, da gebe ich dir recht, das wird eher ein technisches Spiel mit mehr Geschwindigkeit sein, weil die Adler wissen, die Schweizer Mannschaften sind traditionell schnellere Teams. Sie laufen mehr, sind laufintensiver einfach auch. In ihrer Liga wird einfach schneller gespielt. Und entsprechend musst du natürlich auch dein Tempo anpassen. Das ist ja keine Frage. Auf der anderen Seite, die Berner wissen auch, die Adler sind ein Top-Team in Deutschland. Die DEL ist eine Top-Liga in Europa, mit anderen Worten, wird es ein Duell auf Augenhöhe sein. Die Adler werden es wahrscheinlich ein bisschen intensiver spielen können. Dafür sind die Berner vielleicht ein kleines bisschen läuferisch stärker. Und da kannst du nicht sagen, was ist ein Vorteil. Das ist immer so dann innerhalb der Geschichte, die das Spiel eben selbst schreibt. Dann wirst du dann sehen, okay, konnten die ihre läuferischen Fähigkeiten besser in Szene setzen als die Adler ihre möglicherweise physischen Elemente. Also das ist immer ein ganz, ganz interessanter Vergleich zwischen solchen Teams. Deswegen wird es ein ganz offenes Spiel auf Augenhöhe mit vielleicht ganz leichten Vorteilen für Bern. Aber ich bin überzeugt davon, dass es ein für die Jahreszeit, nämlich August, ein richtig gutes Eishockey spielen werden kann.
Das heißt, Anti, Flipflops, kurze Hose, T-Shirt, Calippo Eis und ab in die SAP Arena. Einmal
Sonnenbrille und Kappe noch.
Einmal Sommerhockey mit sehr viel Intensität und Härte und einmal ein richtig gutes, ja, läuferischer Gegner. Du hast es gesagt, die Schweizer Mannschaften, die sind läuferisch immer unglaublich stark. In der Schweiz wird nicht ganz so intensiv, nicht ganz so viel Körper gespielt, wie das bei uns der Fall ist. Da wird sehr, sehr viel läuferisch geklärt. Du hast wirklich Spieler, die unglaublich, unglaubliche Skating-Techniken auch teilweise haben. Mhm. Da wundert man sich immer, okay, die spielen den gleichen Sport, aber sind doch irgendwie einen Ticken schneller. Für mich sind das wirklich zwei tolle Tests. Von da auch Kompliment an die Organisation. Das ist ja auch oft nicht so einfach. Ich habe das mal mitgekriegt. Das ist ja eine Rumtelefoniererei dieser sportlichen Leiter am Anfang beziehungsweise im Sommer schon. Wie sieht dein Plan aus? Sollen wir gegeneinander testen? Sollen wir spielen? Und Bern liegt ja jetzt auch nicht ums Eck. Natürlich, wir sind nicht allzu weit weg in Mannheim von der Schweizer Grenze, aber Frankfurt macht natürlich aus meiner Sicht Sinn, Köln macht immer Sinn, war letztes Jahr ein Vorbereitungsspiel auch in Köln damals, das alles so zu organisieren, vor allem auch mit dem Hintergedanken, dass der nächste Gegner, da geht es ja dann schon um Punkte und deswegen finde ich das, muss ich da echt sagen, ein Riesenkompliment an die sportliche Leitung, die Organisation, da so ein Wochenende hinzuzaubern, vor allem, dass die Mannschaft auch nicht mehr reisen muss, weil dann startest du ja auch in die CHL. Das heißt, die Jungs sind zu Hause, die können arbeiten, voller Fokus, nur auf die Spiele, keine Reisestrapazen und dann geht's um Punkte. Und der erste Gegner in der CHL, Anti, da sagst du, der wird nicht ganz so stark werden.
Ja, also die österreichische Liga, sagen wir es mal so, ist eine Liga, die nicht mit der DEL zu vergleichen ist. Du siehst es, die Adler haben gegen Salzburg, den österreichischen Meister, wirklich dominant gespielt und haben auch wirklich auch dominant gewonnen. Und zwar, man sagt natürlich, klar, kannst du über Vorbereitungsspiele wenig sagen, über die Qualität des Gegners, aber da war es schon was. Also da hat man schon gesehen, dass die Salzburger da wenig Chancen hatten. Das heißt nicht, dass man dann deswegen, Quervergleiche sind ja immer schwierig, dass man dann deswegen in der Champions League dann gegen Salzburg gewinnt oder jetzt dann eben gegen die Bolzano Foxes. Also da muss man einfach ein bisschen, wissen, dass die österreichischen Ausländer auch, die nach Deutschland kommen, selten so gut funktionieren. Also in die andere Richtung geht's ganz gut. Ausländer, die aus der DEL eben nach Österreich gehen, die funktionieren dort meistens sehr gut, aber umgekehrt nicht. Das ist ein Hinweis darauf, dass die DEL dann doch eine Ecke stärker ist, vielleicht sogar eine Stufe. Ich würde die österreichische Liga in etwa zwischen der DEL 2 und der DEL verorten irgendwo, dass also die Top-Teams gegen die schwächeren DEL-Teams gewinnen können, aber nicht unbedingt besser sind und die Top-Zweitliga-Teams gegen die schwächeren Teams gegen der österreichischen Liga dann auch gewinnen können. So würde ich sagen ungefähr. Also man würde so die österreichische Liga etwa dazwischen einsortieren. Wie siehst du es?
Ja, ich gehe da völlig mit dir mit. Das war ein ganz guter Vergleich, das mit den Imports zu beschreiben. Also die Teams aus der DEL bedienen sich ja gerne in der AHL, auch mal in Schweden, in Finnland, aus der russischen Liga. Und die österreichische Liga ist dann doch eine, die sagt, okay, wenn jetzt der Importspieler in der DEL nicht mehr so gefragt ist, wenn der die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr ganz so performt hat und keinen Folgevertrag kriegt, dann ist so ein Spieler immer ein Kandidat nochmal für Österreich. Was nicht heißt, dass der Spieler des deswegen schlechter ist oder die Liga nicht ganz so gut ist. Aber das war ein sehr, sehr guter Vergleich, Anti, dass man das somit, glaube ich, ganz gut umschreiben kann. Und man hat es auch
der
bei
Trainer
der WM
übrigens.
Bitte?
Der Trainer übrigens in Bolzano, wollte ich nur sagen, ist kein geringerer als Niklas Sundblad. Ja, also
das ist korrekt, das ist absolut korrekt. Also der kennt seinen Gegner. Niklas Sundblad war ja Meistertrainer mit dem ERC Ingolstadt, war dann jetzt lange, lange ohne Job gewesen und ist jetzt dort aufgeschlagen. Und man hat es ja auch gesehen, wenn wir vorhin über die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gesprochen haben. Deutschland war Vize-Weltmeister, hat da eine gewisse Konstanz international reingebracht, sich direkt für Olympia qualifiziert. Und das einzige Ziel der österreichischen Nationalmannschaft bei einer AWM ist es, nicht abzusteigen. Man ist in den Shootout gegangen gegen Ungarn und hat dann da den entscheidenden Penalty getroffen, um in der Liga zu bleiben. Also da sieht man natürlich auch, wie es um die Qualität der einheimischen Spieler dann steht. Und von daher, ja, aber man darf so Mannschaften nicht unterschätzen. Die kommen hier rein, die kennen so Arenen, die kennen so Hallen nicht. Ich habe auch solche Spiele gespielt, wo du sagst, ja, okay, die Bolzano Foxes, was haben die eigentlich gemacht? Wer spielt denn da eigentlich so alles? Du hast es angesprochen, Sundblad. Dann spielt Scott Valentine, mit dem habe ich in Augsburg zusammengespielt.
Ja.
Genau, der spielt da, den kennt man auch in der DEL.
Niklas Wedberg, der Torhüter, der in Bremerhaven war letzte Saison, da eine gute Figur gemacht hat, gute Statistiken hatte, 12 Spiele, glaube ich, gemacht. Also der ist dort im Tor. Also Laufkundschaft ist es auch nicht.
Nein, es ist keine Laufkundschaft, aber man muss halt gucken, dass man sein eigenes Spiel spielt. So wie jetzt zuletzt eben einfach auch gegen Salzburg, dass du da sagst, hey, wenn wir unser eigenes Spiel spielen, sollte da nichts anbrennen. Du darfst aber da wirklich den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, weil Eishockey spielen können die alle. Und von daher, ich freue mich riesig auf das kommende Wochenende und ich freue mich dann auf den Start in der Champions Hockey League. Jetzt habe ich eine Sache gelesen, Anti, das wollte ich nochmal ganz kurz mit dir besprechen. Wir hatten ja auch über Dennis Reul mal ganz kurz gesprochen, der ja der Kapitän der Adler Mannheim ist. Jetzt liest man so auf den sozialen Netzwerken, die Mannschaften machen die ersten Vorbereitungsspiele und geben auch ihre Kapitäne bekannt. So, da ist zum Beispiel ein deutscher Verteidiger, Weber in Nürnberg, übernimmt das Kapitänsamt. Philipp Gugula ist zukünftig Kapitän der Düsseldorfer EG. Bei den Eisbären hat es mich ein bisschen überrascht. Kai Wissmann ist der neue Kapitän. Mhm. Da dachte ein Christoph Ullmann, das könnte ja ein Amt für Marcel Nöbel sein. Aber man hat sich für den jungen Verteidiger Kai Wissmann entschieden. Ich finde die Schiene, das habe ich dich ja auch mal gefragt, ich finde die Schiene, wenn du einen deutschen Jungen da hast, der sich auch mit der Stadt identifiziert, der viel drumherum auch kennt und natürlich auch Deutsch mit dem Schiedsrichter sprechen kann, obwohl es ja jetzt mittlerweile auch viele Imports gibt. Du musst ja schon Englisch mit den Schiedsrichtern sprechen
in der deutschen Eishockey-Liga.
Genau, aber ich finde das total interessant. Einfach manche Informationen nimmt man ja einfach so hin und sagt, ja klar, Gugula, wen hättest du denn da als Option gehabt? Ebner? Vielleicht, aber
Assistenzkapitän dann eben.
Richtig. Aber bei Berlin habe ich doch mal nochmal kurz unten drunter gelesen und habe eine Sekunde länger verharrt auf diesem Social Media Post. Wie siehst du das? Wie siehst du die Entscheidungen? Vor allem jetzt auch, ich spreche dich mal direkt an auf Berlin.
Ich finde es interessant, die Diskussionen sind ja, also die auf sozialen Medien geführt werden, die Spekulation, wer würde denn als Kapitän passen, ist ja auch immer so eine Sache. Man muss ja natürlich die Kabine isoliert betrachten von dem, was nach außen ist. Also die Spieler, wie verhalten sie sich in der Kabine, wenn die Kabinentüren geschlossen sind, wenn keine anderen da sind? Da sind ganz andere Führungsqualitäten oft zu sehen und zu bemerken, als die, die du auf dem Eis während einem Spiel siehst, ne? Und entsprechend ist es immer von außen sehr, sehr schwer zu beurteilen. Es gibt viele Spieler, die ich kenne, bei denen weiß ich, das können wirklich gute Kapitäne sein, sowohl in der Kabine als auch auf dem Eis. Bei manchen kann man es gar nicht so bewerten. Ich weiß nur, Kai Wissmann kenne ich schon länger, also persönlich jetzt gar nicht so vom Hallo sagen her, aber Kai Wissmann kenne ich schon länger auch in von seiner Zeit in der DNL. Und der war immer schon eine Führungsfigur. Er kommt ja aus Schwenningen, ist dann nach Berlin in jungen Jahren gewechselt. Und er ist einer, der, also in der Nachwuchsliga noch gewechselt. Und er ist einer, der hat immer geführt. Und du hast es auch auf dem Eis gesehen. Er lässt auf dem Eis wirklich alles, was er hat, zur Verfügung hat. Nach dem Spiel hat er auf dem Eis gelassen. Also er ist zumindest einer, der in einem Spiel auch führen kann, aber in der Kabine auch sehr, sehr ein gutes Standing hat, was man hört. Und entsprechend ist das eine gute Sache, weil du jemanden hast, den kannst du über Jahre hin zur Figur in Berlin jetzt aufbauen. Der wird in Deutschland in keinem anderen Club spielen, das kann ich dir sagen. Das ist Fakt. Das heißt, wenn er nochmal ins Ausland gehen sollte, kommt er immer wieder zurück nach Berlin und hat da wirklich ein Standing. Und das hat er sich erarbeitet und hat auch in der Kabine, wie gesagt, genießt sehr, sehr viel Respekt. Deswegen eine logische Konsequenz, finde ich ja, um deine Frage kurz zu beantworten.
Gibt es einen Soramis in der DEL in einer Führungsrolle mit einem, wie man in der Eishockeysprache sagt, mit einem Buchstaben auf dem Trikot?
Das ist eine gute Frage. Also ähnlich, ein bisschen jünger noch als Wissmann, der Sam Soramies. Der hat jetzt in der Vorbereitung beim ersten Spiel war er Kapitän. Da rotiert man ja
mit Kapitän. Ein stolzer Vater.
Ich habe es zur Kenntnis genommen, sagen wir es mal so. Und also irgendwann, ich meine, wenn du Nationalspieler bist, Vize-Weltmeister ist Wissmann auch, mein Sohn eben auch. Das heißt nicht, dass es direkt zum Kapitänsamt führt. Aber wenn du eine gewisse Persönlichkeit hast, gewisse Erfolge auch ausstrahlst, kann es durchaus sein, dass du zumindest in eine Führungsrolle kommst, was ja nicht immer dann unbedingt mit einem Buchstaben gekennzeichnet wird. Du kannst auch innerhalb des Teams in der Führungsrolle sein. Man sagt ja so schön, ohne einen Buchstaben auf der Brust zu haben. Also das ist ja immer auch was, wo du einfach auch eine Führungsrolle übernimmst. Du hast halt eben nur drei Buchstaben oder zwei verschiedene Buchstaben, ein C und zwei A's. Also dreimal wird das vergeben und dann hast du trotzdem noch Spieler, die dann als Ersatzkapitän sofort dann einspringen, beziehungsweise als Ersatz-Assistant-Kapitän, wenn einer mal ausfällt. Also du hast immer so ein Pool an, ich sag mal, 5, 6 Führungsspielern.
ja, einen sogenannten Mannschaftsrat, die den Kapitänen, wie du sagst, dem Kapitän und den zwei Assistenten noch zur Seite stehen, gibt's ja auch in jeder Truppe. Jetzt in meinem familiären Umfeld würde ich mich auch als Kapitän bezeichnen, Anti, obwohl ich auch nicht auf jedem T-Shirt mir ein C draufsticke. Dementsprechend, ja, aber das ist doch eine coole Sache, dass dein Sohnemann da mal mit dem C im ersten Vorbereitungsspiel aufgelaufen ist. Ich finde, die NHL macht es sehr, sehr gut vor. Connor McDavid oder Austin Matthews waren ja auch ganz junge Burschen, als die in ihre Mannschaften gekommen sind, und man hat denen direkt so eine Verantwortung gegeben, wenn das als Typ passt. Du nimmst ja keinen introvertierten, schüchternen Jungen, der nicht mehr als drei Sätze am Tag spricht, und gibst dem C, sondern wenn das alles wirklich passt, der von der Persönlichkeit das ausführen kann und auch gerne was sagt in der Kabine, dass es in die richtige Richtung läuft. Jeff Schanz, der war sehr interessant, der hat damals gesagt, entweder du bist ein Führungsspieler, indem du den Weg vorgehst, oder du bist einer, der den Weg gut formulieren kann. Dann bist du eine Führungsperson. Also derjenige, der das Ganze wirklich in Worte packen kann, in welche Richtung es gehen soll, oder einfach auch den Mund hält und vorne wegläuft und die Mannschaft hinter sich herzieht. Das hat für mich Jeff Schanz damals in der Meistermannschaft 2007 sehr, sehr gut beschrieben in zwei, drei kurzen Sätzen, wo du dich dann auch wirklich gefragt hast, bist du einer, der den ganzen Tag nur irgendwie auflabert, aber trotzdem hinterher rennt? Oder bist du wirklich einer, der auch mal den Mund hält und vorne weggeht? Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, und wann man und wie man dann auch so eine Führungsrolle ausführen kann.
Absolut. Und jeder, der sich an Jeff Schanz erinnert, weiß, er ist manchmal sehr still den schweren Weg auch vorausgegangen. Und das ist auch damals ein Schlüssel gewesen für die Meisterschaft, dass du solche Führungsspieler hattest 2007. Du damals als junger Spieler hast auch einige gehabt, auf die man ein bisschen hochschauen konnte. Das ist auch was, von was man dann als junger Spieler profitiert. Und jetzt nochmal, um den Wissmann zu nehmen, der hat natürlich von Hörtler profitieren können in Berlin. Hörtler, ein langjähriger Kapitän. Und auch in der NHL hat man ja ganz viele Spieler, die über Jahre hinweg Kapitän waren, schon in jungen Jahren Kapitän wurden. Und entweder bist du so eine Persönlichkeit und kannst so gut Eishockey spielen, dass du direkt Kapitän wirst, oder du wächst in diese Rolle rein und schaust dir an, wie andere geführt haben, und machst dann daraus irgendwo auch deinen eigenen Führungsstil dann fest.
Da gebe ich dir absolut recht. Und ein Beispiel, um das Ganze mit Jeff Schanz nochmal zu unterstreichen. Der ist mal in den Kraftraum gekommen in T-Shirt, kurzer Hose und in Badeschlappen. Das war nach einer sehr, sehr intensiven Trainingseinheit. Und ich war noch an der Station, wo man Kniebeugen machen musste. Da stand ich auch mit Markus King zusammen, und wir haben da noch mal ordentlich was draufgepackt. Und es war definitiv nicht mein Gewicht, das kann ich sagen. Aber da waren über 120 Kilo auf der Langhantelstange, was die Kniebeugen angeht. Und da war Jeff Schanz, der hat nicht gesagt, das kann ich auch, oder was macht ihr denn da, oder das habe ich auch mal gekonnt. Der hat einfach nur gesagt, ist hier gerade frei. Der hat sich da hingestellt und hat sich die Stange aufgelegt. Und bei Kniebeugen gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied. Du legst sie dir entweder hinten auf den Rücken, quasi auf die Schultern, oder du nimmst die vors Kinn. Also du verschränkst die Arme, dass du mit dem linken, mit dem rechten Hand Richtung linke Schlüsselbein greifst, und andersrum genauso mit dem linken Richtung rechts, und hast da die Stange liegen. Und das ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied, die Stange da vorne zu halten, weil du mit dem Rumpf ganz anders arbeiten musst. Die darf dir nicht runterrutschen. Du musst eine gerade Führung haben, und Jeff Schanz stellt sich einfach in Badeschlappen dahin, nimmt die 120 Kilo als Frontkniebeuge, macht 4, 5, 6 Wiederholungen, ich weiß es gar nicht mehr, hängt sie wieder ein und sagt danke, Boys, und geht weg. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht zu sagen, das kann ich, das habe ich mal, das konnte ich mal, das will ich mal, sondern der hat es einfach gemacht, und der hat einfach den Weg, ist den Weg vorangegangen, nicht nur in der Situation im Badeschlappen an der Langhantel, sondern auch wirklich in der Kabine und auf dem Eis.
Wir freuen uns auf das Spiel am Freitag gegen Frankfurt. Sehr interessante Einblicke, die du aus deiner jungen Zeit, also damals warst du ja nachweislich noch ein jüngerer Spieler, 2007 gegeben hast, und auch in Sachen, was Kapitän und auch Führungsspieler angeht. Ich finde das immer interessant, auch anhand von Beispielen das Ganze festzumachen. Und Schanz war ja eigentlich kein Kapitän, also war Corbet Kapitän, aber er war einer der heimlichen Kapitäne, wenn man es so sagen kann.
Auf jeden Fall. Und demnächst werde ich mal rausfinden, da werde ich dich irgendwann so zur Seite ziehen, Anti, und mal klären, ob du dir das Trikot mit dem C von deinem Sohn irgendwo stibitzt hast oder gleich hast schicken lassen, oder ob dieses Trikot wie alle anderen zurück in die Waschmaschine gegangen sind.
Mehr davon in den nächsten Folgen.